Willkommen zurück und jetzt, wie versprochen, die Augenzeugenberichte Betroffener und zwar von Frederik und von Menachem Meyer. Zunächst Frederik. Wie Wasser, das auf einen Stein tropft und diesen letztendlich aushöhlt, so verschlechterte sich die Lage von Tag zu Tag. Ich kann nicht verstehen, warum die Erwachsenen nicht den Verstand verloren. Im Juli 38 wurde aufgrund einer Verordnung von allen Juden das ständige Mitführen eines Personalausweises verlangt. Wir waren unter ständiger polizeilicher Aufsicht. Im August zwang eine neue Anordnung die männlichen Juden den Namen Israel, die weiblichen den Namen Sarah als zweiten Vornamen anzunehmen, um die Identifizierung zu erleichtern. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts durften Juden auf Anordnung der preußischen Behörden ihren Kindern keine christlichen Namen geben. Wer sagt, Geschichte wiederhole sich nicht? Ich erinnere mich, wie wir alle, Mutter, Heinz und ich, in das dafür zuständige Amt in Sinsheim fuhren, das etwa 4 Kilometer von Hoffenheim entfernt war, um unsere neuen Personalausweise entgegenzunehmen. Ein großes J wurde in den grauen Ausweis gestempelt, das uns als Juden auswies. Ich habe keine Ahnung, ob er verloren ging oder ob ich ihn vernichtet habe, aber bis heute habe ich das Foto, in das ein Hakenkreuz eingeprägt ist. Zufälligerweise kam die Idee, ein großes J auf dem Ausweis anzubringen, von den Schweizern, die dies forderten. Ja, die bewunderungswürdigen Schweizer, diese Anhänger von Frieden, Ordnung und Sauberkeit, eingehüllt in die Fahne des Roten Kreuzes, sie ersuchten die Deutschen, diese Identifikationsmethode einzuführen, damit sie Juden, welche über die Grenze zu kommen versuchten, leichter erkennen und sie zurück in die Arme der Gestapo schicken konnten. Einige Nichtjuden flohen damals in die Schweiz, aber sie wurden bereitwillig aufgenommen, warum auch nicht? Sie waren ja schließlich keine Juden. Menachem, 60 Jahre später, im März 1999, stieß ich in den Karlsruher Archiven mit Hilfe von Ludwig Streib auf einen Aktenordner mit den Unterlagen, die für die Ausstellung der neuen Ausweise erforderlich waren. Fragebögen, Fotos unserer Eltern und unsere Fingerabdrücke. Werfen die Deutschen eigentlich nie was weg? Frederik? Am Morgen des 10. November 1938 ging ich wie immer zur Schule. Aber als ich dort ankam, wiesen mich die Lehrer an, sofort nach Hause zu gehen. Als ich vom Bahnhof nach Hause eilte, sah ich meine Mutter einen mit Kleidern und Bettzeug beladenen Karren vor sich herschieben. Auf meine Frage antwortete sie, die Synagoge und die angrenzende Wohnung würden gerade zerstört. Möbel und Haushaltsgegenstände lagen auf der Straße. Vater und die anderen Männer waren verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht worden. Mutter war auf dem Weg zum Haus eines Verwandten, wo wir bis zu unserer Deportation 2 Jahre später blieben. Ich weiß nicht mehr, was ich zu meiner Mutter sagte. Ich rannte zu dem Platz, an dem unser Haus stand, die Synagoge. Eine Menge Leute liefen hin und her. Einige Nazis aus dem Ort, darunter auch jene, die mit meinem Vater zur Schule gegangen waren, seine Waffenbrüder während des Ersten Weltkrieges, standen oben auf dem Dach, das sie mit großem Enthusiasmus abdeckten. Es war schmerzlich anzusehen, mit welchem Vergnügen sie ans Werk gingen. Einige Stunden später war von der 1750 erbauten Synagoge nur noch ein Haufen Schutt übrig. Menachem, ich stand auf der Straße und sah zu, wie die Randalierer unsere Möbel aus dem Fenster im ersten Stock warfen. 10 Jahre später, 1948, wurde der örtliche SA-Truppführer zusammen mit dem örtlichen Parteiführer und mit dem Obersturmbannführer, der die Zerstörung der Synagoge angeordnet hatte, vor Gericht gestellt. Ich stieß auf die Prozessunterlagen in Yad Vashem. Am Donnerstag, dem 10. November 1938, um 7 Uhr wies Eugen Laule, Bürgermeister von Weibstadt und SA-Obersturmbannführer, den örtlichen SA-Truppführer Lehrer Emil Hopp, derselbe Mann, der Manfred in der Grundschule unterrichtet und 1935 mit Heinrich Bender und Karl Wilhelm Gilbert den Einbruch in die Synagoge begangen hatte und über ihn fünf oder sechs weitere SA-Männer aus dem Ort an, sich in Uniform zur Synagoge zu begeben, wo unser Vater mit ihnen zusammentraf. Die Nazis befahlen, unsere Wohnung zu verlassen, da sie jetzt die Synagoge zerstören würden. Sie konnte nicht niedergebrannt werden, da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreifen würde. Die Nazis warfen Möbelstücke aus dem Fenster im ersten Stock. Ein SA-Mann wollte uns beim Heraustragen unserer persönlichen Habe helfen, wurde aber von seinem Vorgesetzten daran gehindert, der sagte: Kerl, dir trete ich in den Arsch, wenn du dem Juden hilfst, auszuziehen. Und zu einem anderen: Jetzt können Sie zeigen, ob Sie Nationalsozialist sind oder nicht. Dann drangen die Uniformträger, unterstützt von Dorfbewohnern, in die Synagoge ein und begannen, sie systematisch zu zerstören. Der große Kronleuchter krachte zu Boden, Tora-Rollen und heilige Bücher wurden zerrissen und das Dach des Gebäudes wurde zerstört. Nachdem alles kurz und klein geschlagen war, wurden die Überreste auf einen Wagen geladen und auf ein offenes Feld Richtung Sinsheim abgefahren, wo sie verbrannt wurden. Dies sind meine Erinnerungen. Als wir Hoffenheim 1992 besuchten, trafen wir einen jungen Theologiestudenten namens Ludwig Streib. Während seines Studiums schrieb er eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel Die israelitische Gemeinde in Hoffenheim 1918 bis 1945. Auf 100 Seiten enthält sie einige faszinierende Einzelheiten über die Gemeinde, unsere Familie und auch uns ganz persönlich. Streib hoffte, dass wir ihm für seine Arbeit persönliche Daten beisteuern könnten, aber in Wirklichkeit erhielten wir viel mehr von ihm, einen Schatz an Informationen über Ereignisse und Einzelheiten, von denen wir überhaupt nichts wussten. Unter anderem entdeckte er Manfreds Namen in der Schülerliste und ein Foto von mir im Dorfkindergarten. Seine Arbeit befasst sich mit dem Aufstieg Hitlers und schildert die Einstellung, das Verhalten und die Reaktionen der örtlichen Bevölkerung, der Kirche und der Behörden gegenüber den Juden. Der Schwerpunkt liegt auf der Anfangszeit, der Reichskristallnacht vom 9.10. November 1938, der Deportation und der Zeit danach. Seine Forschungen basieren auf Interviews mit Einwohnern von Hoffenheim, die 1988 und 89 noch am Leben und bereit waren, über ihre damaligen Gefühle zu sprechen. Es ist unglaublich, wie selektiv das Gedächtnis doch sein kann. Streib beschreibt die Reichskristallnacht wie folgt: Am frühen Morgen gegen 7 Uhr des 10. November kam auch nach Hoffenheim der Befehl durch den Bürgermeister von Weibstadt und Obersturmbannführer der SA des Kreises Sinsheim, Eugen Laule. Sofort hatte Lehrer Emil Hopp 5 bis 6 Mann der Hoffenheimer SA zusammengerufen und ließ sie vor der Synagoge antreten. Anders als in den meisten anderen Orten waren sie nicht in Zivil, sondern in Uniform gekommen. Der Synagogendiener Meier, der im Gebäude der Synagoge wohnte, kam heraus und sagte zu den angetretenen SA-Männern, die Synagoge werde wohl zerstört werden und beharrte gegenüber den SA-Leuten auf dieser Meinung. Darauf halfen ihm der Lehrer Emil Hopp und andere SA-Leute, Hausrat aus seiner Wohnung zu schaffen und in ein anderes jüdisches Haus zu bringen. Zu den vom Truppführer Emil Hopp zusammengerufenen SA-Männern scharten sich noch andere SA-Leute auf dem Platz vor der Synagoge zusammen. Es kamen andere Schaulustige hinzu, eine Menschenmenge rottete sich dort zusammen. Ein wenig später kam der Obersturmbannführer Laule angefahren und befahl, die Synagoge zu zerstören und niederzubrennen. Letzteres war aber wegen der umstehenden Häuser nicht möglich. Der SA-Mann Zimmermann wollte weiter Karl Mayer helfen, einige Möbel aus seiner Wohnung zu retten, worauf der Sturmbannführer schrie: Kerl, dir trete ich in den Arsch, wenn du dem Juden hilfst, auszuziehen. Und zum Truppführer Hopp meinte er weiter: Truppführer, jetzt können Sie zeigen, ob Sie Nationalsozialist sind oder nicht. Jetzt wird angepackt. Etliche Männer mit und ohne Uniform gingen dann in die Synagoge. Wenige Sekunden später hörte die Menge draußen einen großen Knall und Klirren. Der große Kronleuchter in der Mitte der Synagoge war heruntergeschlagen worden. Dann wurde der Almemor, ein Podium, auf dem ein Pult oder Tisch für die Toralesung steht, zerstört, die Bänke herausgerissen und aus der Synagoge geschleppt, Vorhänge heruntergerissen und das Dach abgedeckt. Inzwischen war den Hoffenheimer noch ein LKW mit fremder SA zur Hilfe gekommen. Es waren nun 20 Personen, die die Synagoge zerstörten. Der Obersturmbannführer hatte sich wieder entfernt. Die Familie Meyer und andere Juden des Ortes standen weinend vor ihrer Synagoge. Die Kinder der Familie waren aus dem Bett gerissen worden und standen im Schlafanzug auf der Straße. Sicher waren auch etliche umherstehende Nichtjuden nicht mit dieser Tat einverstanden. Jedoch gab es so gut wie keinen Widerstand von Freunden oder Nachbarn der jüdischen Mitbürger. Die Frage einer verärgerten Nachbarin an die Übeltäter, ob sie sich nicht schämten, wurde mit der Drohung einer Verhaftung abgetan. Soweit aus der Arbeit von Ludwig Streib. Am 11. Juni 1948 wurden Eugen Laule und Emil Hopp, die beiden SA-Führer, in einem deutschen Gerichtsverfahren verurteilt. Laule erhielt eine Gefängnisstrafe von 14 Monaten, Hopp 11 Wochen Haft. Frederik, am Ende dieses Tages voller Ausschreitungen wurde Vater abgeführt und einen Monat lang im KZ Dachau gefangen gehalten. Bei der Ankunft im Lager wurde den Häftlingen der Kopf rasiert und sie wurden in Gefängniskleidung gesteckt. Um die 300 Männer wurden in Baracken gezwängt, die für 40 Mann vorgesehen waren. Sie mussten stundenlang im gefrierenden Regen stehen. Gequält und gedemütigt waren sie den Launen der SS ausgeliefert. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir in Yad Vashem den Bericht von Vaters Einlieferung in Dachau entdeckt. Er wurde aufgrund von Konzessionen gegenüber deutschen Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg früher als andere entlassen. Menachem, am 9. November 1938 standen die deutschen Straßen in Flammen. Diese Nacht und der folgende Tag wurden als Reichskristallnacht bekannt, ein Hinweis auf die Scherben der zerschmetterten Kronleuchter, der eingeworfenen Fenster und das Glas, das überall auf der Straße lag. Über 1300 Synagogen und öffentliche Einrichtungen sowie 7000 jüdische Geschäfte wurden an einem Tag zerstört. Mindestens 100 Juden wurden umgebracht. Tausende wurden verletzt, erniedrigt und gedemütigt. Ungefähr 30.000 Personen wurden festgenommen und in Konzentrationslagern gefangen gehalten. Frederik, als Menachem und ich 1990 nach Hoffenheim zurückkamen, zeigten uns die Einwohner stolz die Gedenktafel in Erinnerung an die nicht mehr existierende jüdische Gemeinde. Menachem, die Gedenktafel war an einer Mauer des christlichen Friedhofs in einer Ecke angebracht, die den Gefallenen der Weltkriege gewidmet war. Unter dem erhabenen Relief einer Menora, ein siebenarmiger Leuchter nach dem Vorbild des Leuchters im Zweiten Tempel, ein Symbol des Judentums, und mehrerer Kreuze stand die Inschrift: Den Opfern des Nationalsozialismus 1938 bis 1945. Ich war in zweierlei Hinsicht entsetzt, sowohl durch den Ort als auch durch die Inschrift der Gedenktafel. Ich fragte den jungen Pfarrer, der uns begleitete, einen Mann von ungefähr 40 Jahren, warum die Messingtafel hier und nicht in der Mitte des Dorfs an der Stelle angebracht worden war, wo die Deutschen die Synagoge zerstört hatten. Seine Antwort war, die Behörden hätten es nicht erlaubt. Ich fragte, warum die jüdische Gemeinde nicht erwähnt wurde, warum die beiden miteinander verbundenen Symbole, was bedeuteten die Kreuze und warum kein Davidstern abgebildet? Was konnte ein deutsches Kind mit einer Menora anfangen? Warum diese Verdrehung der Wahrheit? Seine verlegene Antwort war, Mehr haben die Behörden nicht gestattet. Meine Erwiderung war, dass man kommende Generationen keine verdrehten Halbwahrheiten lehren könne. Fred, nachdem ich Zeuge der Zerstörung der Synagoge geworden war, ging ich zu Ida und Hermann Heumann, Verwandte meines Vaters. Der Mädchenname seiner Mutter, unserer Großmutter, war Heumann gewesen. Ich glaube, Heumanns Mutter und unsere Großmutter waren Schwestern. Das Haus in der Kirchstraße hatte die Nummer 10 und lag neben der Kirche. Vor dem Krieg gehörte den Heumanns die koschere Metzgerei, wo mein Vater in jungen Jahren in die Lehre gegangen war. Unsere Mutter, die einen mit unserer Harpe hochbeladenen Karren vor sich herschob, ging voraus und wir zogen noch am selben Tag bei ihnen ein. Wir schliefen alle in demselben Zimmer. Mutter, der 6-jährige Heinz und ich. Ich war 9. Als Vater aus dem KZ zurückkam, lebten wir zu viert in dem Raum. Vater kehrte am 8. Dezember aus Dachau zurück. Er und die anderen waren aufgrund ihres Militärdienstes während des Ersten Weltkrieges entlassen worden. Vater war in einem furchtbaren Zustand. Er trug nur einen Schuh und am Bein hatte er einen Verband. Er erzählte uns nicht viel über seine Erlebnisse in den vergangenen Wochen. Er war damals 44 Jahre alt. Menachem, Vater erzählte uns von der Schmach, die er in den Händen der SS erdulden musste, das Stillstehen auf dem Exerzierplatz, das Froschhüpfen, zu dem sie stundenlang gezwungen wurden. Fred, früher, erinnere ich mich, habe ich insgeheim das Schlachten der Tiere beobachtet, obwohl die Erwachsenen alles taten, um uns davon abzuhalten. Dieses geheimnisumwobene Töten war für uns Kinder unwiderstehlich. Heute schaue ich weg, wenn eine solche Szene im Kino gezeigt wird. Menachem, als wir bei den Heumanns einzogen, gab es kein koscheres Schlachten mehr. Es wurde 1933 verboten und zweifelsohne haben die Juden den Erlass befolgt. Frederik, sie hatten auch einen Hund in einem Zwinger. Er war ein großes, schwarzbraunes Tier, ein Rottweiler. Er hasste mich. Jedes Mal, wenn ich vorbeikam, warf er sich gegen die Stäbe und bellte wie wild. Ich hatte eine fürchterliche Angst vor ihm. Menachem, ich bin allerdings gut mit ihm ausgekommen. Wir spielten miteinander. Ich habe verschiedene Erinnerungen an die Kirchstraße 10. Wie ich verwundert zu den Zeppelinen hochstarrte, die am Himmel vorbeischwebten. Die blau-weiße Schachtel des jüdischen Nationalfonds auf der Anrichte im Wohnzimmer. Ich höre immer noch das Scheppern. Ich erinnere mich auch an die Melodie eines zionistischen Liedes. Dort, wo die Zeder. Sind das vielleicht meine zionistischen Wurzeln? Frederik, das Haus in der Kirchstraße steht immer noch im Schatten der protestantischen Kirche von Hoffenheim. Ich erinnere mich noch an das Glockenläuten. Für ein jüdisches Kind hatte die Kirche etwas Mysteriöses, Erschreckendes und auch Faszinierendes. Ich wünschte mir so sehr, einen Blick hineinwerfen zu können, aber ich wusste sehr wohl, was die Hitlerjugend anstellen würde, wenn sie mich dort erwischte. Auch heute bereitet mir der Klang von Kirchenglocken noch Freude. Er lässt mich erschauern. 5 Jahre später in Frankreich musste ich, nur um am Leben zu bleiben, jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen und vorgeben, ein frommer Katholik zu sein. Das Leben im Haushalt der Heumanns war ein sehr enges Beieinander von zwei Familien, was bald noch dadurch verschlimmert wurde, dass die Familie unserer Cousine Ingrid gezwungen war, ihr Haus an der französischen Grenze zu verlassen. Herr Heumann litt häufig unter epileptischen Anfällen. Man konnte nichts dagegen tun. Er wälzte sich dann am Boden und schlug um sich, als kämpfte er mit einem unsichtbaren Dämon. Es war ein erschreckender Anblick. Beheizt wurde das Haus mit einem Holzofen, aber im Winter war der wärmste Ort die Küche. Hier, wo es warm und behaglich war, wurde alles auf einem Herd gekocht oder im Backofen gebacken. Über dem Herd waren verschieden große Haken für Töpfe angebracht. Der beste Sitzplatz war zwischen dem Herd und dem Tisch. Einmal saß ich am Tisch und wartete darauf, dass die Suppe heiß wurde. Als Frau Heumann Holz durch ein Loch oben im Herd nachlegte, fiel der Topf um und die siedend heiße Suppe ergoss sich über meinen Oberschenkel. Ich schrie wie ein Schwein, das abgestochen wird. Meine Winterkleider klebten an mir und als man sie mir auszog, löste sich die Haut mit ab. Ich hatte an mehreren Stellen am rechten Bein schwere Verbrennung. Der Schmerz war unerträglich. Ich weiß nicht, womit man zur damaligen Zeit Verbrennungen behandelte, aber es dauerte 3 Monate, bis mein Bein verheilt war und bis zum heutigen Tag habe ich am Oberschenkel eine große Narbe. Ich werde niemals den deutschen Arzt vergessen, der uns schon früher vor dem Kontaktverbot zu behandeln pflegte. Er riskierte sein Leben, als er heimlich bei Nacht und Nebel kam, um meine Verletzungen zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt war es arischen Ärzten bereits verboten, Juden zu behandeln. Menachem, sie haben dich in ein Bett unter der Treppe gelegt, die zu den Schlafzimmern führte. Ich bin zu dir gekommen. Ich erinnere mich, dass du Fieber geglüht hast und im Delirium warst. Zum Abschluss dieser biografischen Erinnerungen an die Reichskristallnacht in Hoffenheim, jetzt die Strophen des Liedes Dort, wo die Zeder. Erstens, dort, wo die Zeder schlank die Wolke küsst, dort, wo die schnelle Jordanswelle fließt, dort, wo die Asche meiner Väter ruht, das Feld getränkt hat, Makkabäerblut, dieses schöne Land am blauen Meeresstrand, es ist mein liebes Vaterland. Zweite Strophe. Und wenn mich rohe Kraft von dorten riss, in fremde Länder grausam mich verstieß, das Herz, es blieb in Zion doch zurück. Nach Sonnenaufgang fliegt mein feuchter Blick. Ich flehe nach Osten täglich hingewandt, um Rückkehr in mein Vaterland. Dritte Strophe. Wenn aber nach des Schicksals strengem Mund zu früh mein Auge bricht auf fremdem Grund, so senkt mich in die kühle Gruft behend, mit meinem Antlitz nach dem Orient, mit meiner Stirn nach Zion hingewandt, zu meinem teuren Vaterland. Vierte Strophe. Dort will ich lauschen, lauschen in Geduld, bis abgebüßt ist meiner Väter Schuld, bis sich das Maß der Leiden hat gefüllt und ein Erlöser meine Sehnsucht stillt, der das vertriebene Volk mit starker Hand zurückbringt in das Vaterland. Fünfte und letzte Strophe. Dort, wo die Zeder schlank die Wolke küsst, dort, wo die schnelle Jordanswelle fließt, dort, wo die Asche meiner Väter ruht, das Feld getränkt hat Makkabäerblut, in dieses Reich am blauen Meeresstrand, in dieses traute Vaterland. Ja, das war so ein Urlied der zionistischen Bewegung. Das war jetzt auch der zweite Teil zum heutigen Gedenken an die Reichskristallnacht im November 1938 im damaligen Deutschen Reich. Gerne begrüße ich euch morgen wieder. Bis dahin und bleibt behütet.